Jumpscare FM, der Podcast über Horrorfilme.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde gepflegter Gruselunterhaltung und vor allem Gruselfilme. Wir sind heute hier einmal mehr bei Jumpscare FM zusammengekommen, um über einen der Horrorfilme schlechthin zu sprechen. Ich bin der Flo, an meiner Seite nach wie vor und wie immer die wunderbar gut aussehende und ständig schöne Bücher lesende Jen. Hallo.
Hallo, heute geht's um Halloween.
Danke fürs Vorgreifen des Themas, weil gut sieht man hier im Podcast. Und
ja, gerne.
Und der Mann, der sich immer am besten mit schottischem Wetter auskennt, warum auch immer, der Markus ist mit am Start.
Hallo, kenne ich gar nicht, kenne ich nur gerade jetzt.
Ja,
nicht
siehst
immer.
Du? Siehst du?
Na gut, okay. Manchmal.
Na gut. Ja, genau, Freunde, wir reden heute über, wie es die Jen ja schon verraten hat, einen fantastischen Film, den wir unbedingt besprechen müssen, weil wenn ihr diesen Podcast hört, dann wird es kurz vor knapp sein, denn ich plane ihn entweder am 31., also sprich an Halloween, oder am 30., am Tag vor Halloween, zu veröffentlichen, damit ihr eine wunderschöne, passende audiovisuelle Untermalung für den gruseligsten, vermeintlich gruseligsten Tag des Jahres habt, nämlich den 31. Oktober. Da ist ja bekanntlich Halloween und wir wollen darüber gleich uns entsprechend austauschen, weil ich glaube, da haben wir alle eine ganze Menge zu sagen. Aber bevor es soweit ist, wie immer die klassische Frage in die Runde. Freunde der Sonne, was habt ihr zuletzt auf eurem Bildschirm flimmern gehabt oder was habt ihr euch angeschaut? Markus, diesmal fangen wir mit dir an.
Ich habe tatsächlich den dritten Hellraiser geschaut.
Leviathan? Ah, nee, Leviathan
nein,
war der
Leviathan
zweite.
Ist der...
Der zweite.
Genau, das ist der zweite. Der dritte ist Hell on Earth, glaube ich, heißt
das, der. Ist das nicht Doom?
Ja, so ungefähr.
Nee, Doom heißt doch auch Doom, Hell on Earth.
Ja, genau, stimmt.
Der zweite Teil, ja, genau.
Die Reihe nimmt ab, mit je weiter es nach hinten geht, muss ich leider sagen. Aber es ist und bleibt ein Hellraiser und deshalb immer noch gut. Pinhead ist einfach überragend und daran wird sich auch nie was ändern.
Lack, Leder und Ketten, das ist Markus' Ding.
Oh ja.
Ich muss aber tatsächlich auch sagen, Hellraiser, wir hatten ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen in unserer allerersten Ausgabe, in der wir uns vorgestellt haben. Da hatten wir ja drüber gesprochen, wie unser Podcast denn heißen könnte. Und weil wir beide ja große Fans von Hellraiser sind und, das muss ich an dieser Stelle mal erwähnen, dass Hellraiser ja dazu geführt hat, dass wir diesen Podcast überhaupt machen. Weil wir beide uns ja auf der Gamescom über das Hellraiser-Spiel unterhalten haben. Und dann ist mir, dann ist mir das im Hinterkopf geblieben und gedacht, ey komm, ich muss den Markus anhauen. Weil der auch bestimmt Bock hat, über Horrorfilme zu sprechen. Und dann ist mir noch Jen eingefallen, weil Jen ist ja sowieso Jen halt einfach. Jen ist da.
Die muss einfach dabei sein.
Nein, ich wusste ja auch von verschiedenen Treffen und Sehen, dass Jen ja auch ein kleiner Horrorfilm-Junkie ist. Und vor allem, wenn es um Scream geht und Ghostface, dann macht dir niemand was vor. Und da dachte ich mir so, hey, die zwei Leute, die muss ich mal anhauen. Und so sind wir auch hier zu diesem Podcast gekommen. Und eigentlich war meine erste Idee übrigens Hellraiser Radio. Weil ich finde halt diesen Singsang in diesem Titel finde ich ganz gut. Hellraiser Radio. Willkommen in der Hölle.
Da hätten wir einfach nur über Hellraiser auch sprechen können.
Naja, vielleicht nennen wir uns provisorisch mal um, wenn wir wirklich mal so diese kompletten Hellraiser 1 bis 12 bequatschen.
Ich bin die haben irgendwann aufgehört.
Nee, nicht 25. Nee, die haben ja erst vor zwei Jahren so ein Reboot wieder rausgebracht oder vor einem Jahr. Das ich übrigens gar nicht mal so schlecht finde, aber das an anderer Stelle. Da können wir mal an anderer Stelle drüber sprechen. Aber Hellraiser liegt mir auch sehr in den Eingeweiden oder sehr am Herzen. Dementsprechend müsste ich mir das auch mal wieder angucken.
Das wird auf jeden Fall spannend, sage ich euch, weil ich glaube, ich habe bisher nur einen einzigen Hellraiser gesehen.
Oh, das wird voll.
Ihr dürft mich jetzt judgen, aber ich glaube, dass das wird eine richtig geile Achterbahnfahrt, Leute.
Oh, ich habe da so Bock, weil vor allem, wenn du die noch nie gesehen hast und dann halt so diesen Ersteindruck uns vermittelst, das ist immer ganz geil. Das liebe ich an neuen Horrorfilmen. Deshalb gucke ich immer auch ganz gerne alte Horrorfilme, die ich nie gesehen habe, weil ich halt einfach so diesen Ersteindruck davon mitnehmen möchte.
Ich hoffe, du hast ja den ersten gesehen und nicht zwischendrin irgendeinen, weil das versteht
online.
Man gar nicht.
Sie hat Hellraiser Online geschaut. Hellraiser Online hat sie geschaut.
Nee, das war der erste. Das war der erste.
Ah ja,
jetzt kommt das Böse übers Netz.
Jo, nein.
Was hast du denn geschaut, Jen?
Ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich es nicht geschafft habe, irgendwas zu schauen. Also, ja, oh, meine Woche war voll mit Arbeit, Leute. Das war mein einziger Horror. Nein, Quatsch. An alle Kollegen, die das jetzt hören, alles cool. Aber nee, ich muss sagen, ich habe tatsächlich nicht geschafft, irgendwas zu schauen, großartig. Aber, dafür gehe ich morgen in den Black Phone 2.
Warum fragst du mich nicht, ob ich mitkommen will?
Weil das sehr spontan tatsächlich entschlossen wurde. Aber du kannst gerne mitkommen, wenn du dich
noch dazu entschließt. Nee, ich kann donnerstags eh nicht.
Ach, ja, okay. Ja,
Entschuldigung, ist Magic the Gathering Night.
Oh,
das Spiel,
okay,
das war ja was.
Das sei dir gegönnt,
ja. Das spiele ich mit anderen Horrorkarten. Ah, lustig, es gab ja auch vor einiger Zeit ein Horrorset. Duskmorn hieß das. Das ging um ein Haunted House mit einer riesen Killermotte, die da drin im Keller alles geleitet hat. Und da gibt es sehr viele Anleihen, zum Beispiel ein Artefakt, das du ausrüsten kannst. Die Chainsaw. Das fand ich ganz lustig. Oder so ein Hund, der sich in ein Monster verwandelt und alles auffrisst. Also, das ist schon ganz nett gewesen. Ja, aber so viel dazu.
Das erinnert mich von der Beschreibung ein bisschen an Jens Insta-Profil.
Ne, Jens Insta-Profil und TikTok besteht ja aus Unhinged. Unhinged-Content.
Ja, absolut.
Das ist richtig.
Aber wir lieben dich trotzdem.
Oh, danke schön. Das beruhigt mich.
Ja. Oder gerade deswegen, ich weiß nicht. Such's dir aus. Genau. Ja, zum Thema gucken. Ich habe auch nicht wirklich viel geschaut. Das ist irgendwie, ich war in letzter Zeit, keine Ahnung, abends müde, hab entweder was gezockt, hab mich mit Magic-Karten beschäftigt oder, was ich in letzter Zeit auch wieder für mich entdeckt habe, lesen. Lesen, lesen, lesen. Ich habe in letzter Zeit wieder viel gelesen, aber was ich angefangen habe zu schauen, das hört sich komisch an, anfangen zu schauen, Filme ist auch immer so ein Ding. Zwei Filme, zum einen The Keep, das ist ein Horrorfilm aus den 80ern, in dem Nazis in so eine Festung sich einquartieren und dann so dermaßen die Scheiße am Start ist, dass sie sich mit jüdischen Mitbewohnern verbinden müssen, was halt auch sowieso schon irgendwie komplett abstrus klingt. Da bin ich mal gespannt, den werde ich mir noch angucken. Und dann ein Film, weil du es eh gerade eben erwähnt hast, Markus, Hellraiser, nämlich habe ich mir Nightbreed angefangen zu schauen. Und zwar, und zwar den Director's Cut. Also der mit den 20 bis 40 Minuten extra von Clive Barker. Ich habe mich extra sogar informiert, welchen Cut man sich anschauen soll, weil es gibt ja auch diesen super mega Extended Cut, der glaube ich 3 Stunden geht, wo ja noch viele Szenen implementiert wurden, weil die Fans alles gesammelt hat, was zu sammeln ging, aber man das nicht gucken kann, weil da halt einfach keine Voice unterlegt ist und die Musik selbst eingespielt wurde. Also schon ein bisschen skurril, aber ich werde mir den Director's Cut demnächst mal noch komplett anschauen, weil lustigerweise war das auch die allererste Blu-ray, die ich mir jemals aus Amerika bestellt habe, als der Director's Cut veröffentlicht wurde. Und dann habe ich aber erst, nachdem es geliefert wurde, festgestellt, aha, ich habe keinen Region 1 Blu-ray-Player. Das war ein bisschen blöd.
Ach ja. Region-locked Blu-ray-Player. Ja. Das war das Allerschönste.
Das ist mies. Boah. Ja.
Und deshalb, ich habe die immer noch, ich habe sie zwar geöffnet zu Hause bei meinen Eltern im Regal stehen, aber ich habe bis heute das Ding nicht geguckt, weil ich halt kein Region-Lock habe. Aber die moderne Technik macht es ja möglich, dass man sie sich über andere Wege anschauen kann. Und dementsprechend freue ich mich da, endlich mal auch ein paar Stunden mit zu verbringen, weil ich halt wirklich auch das Buch gelesen habe, Kabal. Auch von, wie gesagt, Clive Barker. Und da freue ich mich drauf. Also das ist etwas, wo ich mir noch angucken werde. Und da werden wir vielleicht auch mal in Zukunft drüber sprechen.
Ja, und über das grandiose Videospiel, das es dazu gab.
Ja gut, aber war das nicht C64 oder solche Spiele? Oder was war das denn?
Ja, genau. Also das war in den 80ern kam
so
das raus.
ZX Spectrum, wenn ich mich recht entsinne.
Es war schrecklich, wirklich.
Ah, ich hab dir doch dieses Video geschickt, ne, mit den ganzen Clive Barker.
Ja.
Ja, stimmt. Okay, ja gut. Da erinnere mich dran. Ja, nee, aber so viel dazu. Und ja. An dieser Stelle möchte ich mich aber nochmal bei all unseren Hörern entschuldigen. Eigentlich wäre heute der Film gekommen, den Markus sich hat ausgesucht. Wenn du an dieser Stelle ihn verraten möchtest, dann darfst du das gerne tun. Ansonsten dürfen sich die Zuhörer das nächste Mal überraschen lassen.
Nö, das können wir ja ruhig sagen. Also das wäre das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter gewesen.
Korrekt, und das hat ja auch einen Bezug dann zur heutigen Folge im Endeffekt.
Genau, wir haben praktisch nur einen John Carpenter-Film gegen den anderen ausgetauscht. Aber da kommen wir dann das nächste Mal dann auf meinen Film. Und heute geht es halt eben um ein früheres Werk Genau. Carpenter.
Genau, dann lasst uns doch mal direkt zum Thema kommen, denn Halloween, wie gesagt, ich habe es ausgetauscht mit The Thing von Carpenter, weil es einfach thematisch und zeitlich halt sehr gut passt. Und da haben auch Jen und Markus dann gesagt, ja, mach mal, kein Thema, kein Problem. Und dementsprechend reden wir heute über Halloween. Ein Film, der 1978 als Independent-Film entstanden ist, unter der Regie und der Musik von John Carpenter, der es zusammen mit Deborah Hill geschrieben und produziert hat. Unter anderem sind Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis, die erste so richtige Scream Queen im Kino, auf der Leinwand zu sehen. Aber der große Star ist natürlich Michael Myers. Eine der ganz großen Horrorfilm-Ikonen. Ich glaube, es gibt sehr wenige, die mit dem Namen Michael Myers nichts anfangen können, wenn es um Horrorfilme geht. Und es gibt auch sehr wenige Figuren aus dem Horrorfilm-Genre, die es mit der Strahlkraft eines Michael Myers aufnehmen kann. Man würde natürlich jetzt klar sagen, okay, so ein Freddy Krueger, ja, ein Jason Voorhees, aber dann wird es auch schon knapp.
Ja, Pennywise vielleicht.
Also, was ist aber mit Ghostface, ne? Den müssen wir jetzt auch mal kurz hier benennen.
Ja, dann, klar, okay. Natürlich. Ich meine ich ja schon, aber es wird halt knapp. Und okay, und nennt mir nach Pennywise würde ich nicht zählen, weil Pennywise hat keine so wirkliche Serie gehabt. Ist zwar natürlich auch ein bekannter Name, aber sowas wie ein Jason, wie ein Freddy und Michael, das wirst du halt immer irgendwo haben. Ghostface auf jeden Fall, klar, auch durch die Parodie, durch Scary Movie, muss man ganz ehrlich sagen. Also Ghostface ist auch halt ein guter Killer, gutes Kostüm vor allem. Und dann? Also ich würde Jigsaw noch dazu zählen. Also John Kramer.
Aber dann obwohl der eine andere Art Villain war.
Ja, natürlich. Aber er hat sich trotzdem so als Figur etabliert. So, okay, fuck, ja. ich möchte ein Spiel mit dir spielen. So. Also von dem her, Jigsaw ist nur noch so einer, aber dann wird's halt.
Das Alien, der Xenomorph.
Ja, aber das ist ja kein Slasher in dem Sinn.
Auch ein Monster.
Keine Abrissbirne, die da durch die Gegend läuft und alles absticht, was hier nicht bei drei auf dem Baum ist, so. Weißt du?
Hätte jetzt noch vielleicht Bubba gesagt, Texas Chainsaw Massacre.
Oh ja, Leatherface. Leatherface.
Oh, ja. Ja, genau.
Okay, Leatherface. Leatherface kann man noch dazu zählen, würde ich sagen, ja.
Chucky? Dann wird's aber echt schon. Ja.
Chucky?
Chucky? Oh, Leute, Chucky. Ja,
definitiv, klar. Obwohl ich das nie ernst nehmen konnte. Also, ja, das ist eine Puppe.
Ja, ja, natürlich, aber es ist eine Killerpuppe, Mann.
Ja, tritt den weg und gut ist.
Na gut. Nee, aber auf jeden Fall ist halt eine der bekanntesten Horrorfilmfiguren, Michael Myers. Und der hat eine sehr wichtige Rolle eingenommen in dem Film von John Carpenter, Halloween, der 1978, wie gesagt, rausgekommen ist. Es geht darum, dass wir zunächst einmal, also ich fange jetzt mal kurz an, den Film zu erklären, damit alle da auf dem gleichen Trichter sind. Es geht erstmal darum, dass wir ins Jahr 1963 reinspringen und wir sehen, wie jemand aus der Ego-Perspektive in ein Haus reingeht und ja, jemand, eine Dame und einen Herrn, die gerade sich am, auf Tuchfühlung miteinander sind, abstechen. Und dann kommt der große Twist, es ist ein Kind. Ein Kind, das eine Maske auf hatte und das war der kleine Michael Myers tatsächlich. Und er wird dann halt in eine Psychiatrie eingeliefert und unter der Leitung von Dr. Samuel Loomis, gespielt von Donald Pleasence, halt untersucht und man versucht halt eine Heilung für ihn zu finden. Und ja, dann wird das Ganze so ein bisschen in Vergessenheit geraten und dann shiftet die Geschichte auf die Perspektive von Laurie Strode, dargestellt von Jamie Lee Curtis. Tommy Lee wäre auch lustig.
Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones ist Laurie Strode. You can't tell
vielleicht,
the truth.
Vielleicht.
Genau, Laurie Strode und ist halt so typisch an Halloween. Ist halt ein klassischer Slasher-Motiv. Ein Kid nach dem anderen, das mit Laurie abhängt, wird hops genommen, während sie halt ganz am Ende dann wirklich mit Michael Myers konfrontiert wird und ja, einigermaßen heil davonkommt, Michael aus dem Fenster fällt und dann aber auch verschwindet. Also so klassische Slasher-Geschichte. Es ist eine der Proto-Slasher-Geschichten schlechthin. Und es gibt halt sehr vieles, was man über diesen Film erzählen kann, weil er halt einfach auch so wichtig gewesen ist für das gesamte Slasher-Genre. Und direkt die Frage an euch beide. Wisst ihr noch, wann ihr das erste Mal Halloween gesehen habt und wie ihr ihn erlebt habt? War das für euch so ein Film, wo ihr sagt, okay, hey, das war so der krasse Mega-Horrorfilm, den muss man sich mal angucken? Oder habt ihr den so spät gesehen, dass ihr, ja, aus heutiger Sicht, wenn ich mir Hostel überlege, dann ist halt Halloween also nichts dagegen, so im Endeffekt. Wie war das denn bei euch?
Ich fange einfach mal an. ganz frech. Ich muss sagen, ich habe Halloween recht jung gesehen. Ich glaube, ich war 14 oder so. Ich will aber nicht lügen. Es kann doch etwas später gewesen sein. Denn ich habe nicht Halloween als erstes gesehen, sondern ich habe zuerst Halloween Age 20 gesehen.
Ach Gott. Das sag ich immer.
Genau.
Ich sag immer Halloween H2O.
Habe ich auch immer gesagt, bis ich dann gemerkt habe, hey, das ist, heißt ja Age 20 für 20 Jahre Halloween irgendwie, ja, oder so.
20
sowas.
Jahre nach
danach. Und, ja. Genau. Und ich fand den so gut damals, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt will ich mal alle aus dieser Reihe sehen. Und habe dann den ersten gesehen und dachte mir so, ja, es war jetzt nicht das, was ich erwartet habe.
Was hattest du denn erwartet, nachdem du Age 20 gesehen hast? Hast du eher so ein Slasher-Fest erwartet?
Dass er blutiger ist, genau.
Ah, okay.
Denn wurden ja mit der Zeit blutiger, auch die Filme.
Klar.
Und das war ja so ein Ding im ersten Halloween, dass sie es halt komplett unblutig versucht haben. Ja, also Carpenter wollte ja nicht auf Gore und Slasher gehen, was wahrscheinlich auch an den Produktionskosten mitgelegen hat. Aber ich war dann so ein bisschen desillusioniert, sag ich mal, und hab aber dann natürlich trotzdem weitergeschaut und schau auch heute noch gerne jede Episode aus dieser Serie an und schlage mir immer wieder verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammen, wenn was Neues rauskommt.
Ja gut, Teil 3, also Halloween 3 musst du dir jetzt außen vor lassen, da wollen wir mal gesondert drüber sprechen, haben wir ja gesagt.
Ja, ja, genau, nein, ja, klar, nein, ich meine dann auch die modernen Ableger und so weiter, bis auf die von Rob Zombie gemacht wurden, die mir sehr gefallen haben.
Das ist halt auch eine komplett andere Gangart, muss man dazu sagen. Aber können wir genau, gleich mal im Vergleich drüber sprechen. Erstmal, Jen, wie war es denn bei dir?
Lustigerweise habe ich Halloween sehr spät erst gesehen. Also ich habe den, glaube ich, parallel mit einem der neuen ersten Teil sozusagen gesehen, weil ich dachte so, okay, dann habe ich den gesehen, dann will ich jetzt aber auch mal den alten schauen. Also wirklich sehr spät.
Also du meinst den neuen Halloween, der jetzt mit Kills und Ends dann rausgekommen ist?
Genau, von der neuen Reihe.
Okay.
Weil ich kann euch nicht mal sagen, warum ich den vorher nicht gesehen hatte, weil irgendwie kannte man, obwohl doch, eigentlich schon, kennt ihr dieses Phänomen, wenn man im Prinzip die ganze Handlung des Films kennt, ohne den Film gesehen zu haben, weil alle drüber reden und der halt super bekannt ist und so weiter und man sich denkt, okay, ich weiß ja eh, was passiert, da brauche ich den nicht gucken.
Er wird ja auch überall referenziert. Scream zum Beispiel Stu ist einer von den Killern, einer von den Jungs schaut ja dann Halloween und sagt, hey, geh da nicht hin, mach das nicht, bla bla bla.
Ja, genau.
Und das ist ja auch das Interessante, weil wir ja vorhin schon gesagt haben, John Carpenter hat ja auch Scream gemacht. Und er hat ja in Scream, nee, Wes Craven war das, oder? Oder verwechsel ich den jetzt gerade? Verwechsel ich jetzt Wes Craven mit John Carpenter? Oh Gott.
Das könnte durchaus passiert sein. Ja, hast du gerade.
Verdammt. Ja, also, aber gut, John Carpenter und Wes Craven sind halt Männer vom gleichen Schlag, sag ich jetzt mal, oder Regisseure vom gleichen Schlag. Aber das, was zum Beispiel mit John Carpenter, also was John Carpenter mit Halloween geschaffen hat, also dieses Slasher-Genre, so wie wir es halt heute kennen, das ist dann immer wieder aufgegriffen worden und es gibt ja auch dann Versatzstücke, also selbst Psycho kann man ja als Slasher bezeichnen von Hitchcock, weil da ja auch schon entsprechende Elemente drin sind, aber es ist halt jetzt nicht so diese, weil, also diese Person, die in Psycho dargestellt wird, wie heißt er denn nochmal? Gespielt von Anthony Perkins.
Jason.
Norman Bates,
genau, nicht Jason Bateman, das ist der Schauspieler.
Weil Norman Bates könntest du ja theoretisch auch schon so als Proto-Killer darstellen, wie es ja dann bei Halloween eigentlich richtig dargestellt wurde. Weil Norman Bates ist klar natürlich jetzt nicht so im Fokus wie Michael, der ja halt hier auftaucht, da auftaucht. Und wenn er auftaucht, dann ist Schicht im Schacht gefühlt. Und Norman Bates war ja eigentlich eher eine mental erkrankte Persönlichkeit. Dementsprechend würde ich den da aus dieser Reihe rausnehmen, auch wenn es irgendwie, glaube ich, fünf Psycho gibt oder vier Psycho übrigens. Also ist auch völlig absurd. Genau. Nee, aber John Carpenter, Wes Craven, die haben ja halt sich wahrscheinlich auch gegenseitig immer wieder so ideentechnisch befruchtet. Und dann merkst du halt auch, wie groß halt diese Auswirkungen, dieser Impact von diesem Film gewesen sind, wenn du halt einen Scream hast, der, glaube ich, Jen, korrigier mich, 96, 94 rauskam.
96. Boah, das genau, ja, weiß ich auch nicht, du.
Okay, 96 halt rauskam und dann wird halt Scream, dann wird in Scream, wird dann Halloween angeguckt, der 78 rauskam. So, der aber trotzdem immer noch durch seine Art und Weise, wie er funktioniert und auch präsentiert wird, immer noch funktioniert. Aber er ist halt wahrscheinlich im Gegensatz zur heutigen Gangart halt wesentlich unblutiger, muss man einfach sagen. Er arbeitet halt viel mit Suspense.
Ja, ich finde, das war ja ein Ziel von Carpenter.
Ja, das hat er auch sehr gut hinbekommen. Meiner Meinung nach.
Finde ich auch. Und man muss halt auch sagen, also Carpenter hat ja auch selbst die Musik gemacht und allein das Halloween-Theme ist ja so legendär.
Mhm. Oh, toll.
Ja.
Ich habe den Podcast gehört, basierend auf einem Bongo-Beat.
Auf einem Bongo-Beat?
Das ist zu stark. Was zum Teufel?
Ich habe nur irgendwann mal gelesen, dass irgendjemand die Musik einer der Kritiker als einfallslos und simpel bezeichnet hat.
Ja, aber wenn es halt geht ins Ohr und bleibt im Kopf.
Ja, ja,
es ist wie so eine Aspirin. Kind war das. Nee, ich weiß es nicht mehr. Aber ich fand das auch, also das ist wieder so ein Ding. Es war natürlich auf das Budget zurückzuführen. Ne? Carpenter konnte sich einfach keinen Symphonie-Soundtrack leisten. Also setzt er sich selbst ans Piano.
Oder Bongo.
Spielt da so eine Melodie ein und man kennt sie bis heute. Jeder, der die ersten drei Töne aus dieser Melodie hört, weiß ganz genau, Halloween.
Dim, 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 dim. Ja, ich habe sie auf jeden Fall eingespielt. Also so wie ich sie auch bei Ding gemacht habe, bei The Exorcist, werde ich hier auch so ein kurzes Sample einspielen, weil es sich halt einfach mega lohnt dafür. Das ist halt einfach so prädestiniert, dass man sich's mal kurz anhört. Nee, das ist schon richtig. Also ich finde das auch ziemlich cool und ganz ehrlich, selbst wenn es eingängig ist, eintönig, das bleibt im Ohr, ist im Kopf und es wirkt bedrohlich. Also ich finde den Score immer noch bedrohlich und er funktioniert aus meiner Perspektive heraus auch heute noch, wenn du neuere Filme nimmst. Also zum Beispiel sowas wie Halloween von 2018, glaube ich. Dann geht das auch noch klar, meiner Meinung nach. Weil das halt so ist ein zeitloser Klassiker, muss ich sagen.
Man
verknüpft das auch einfach damit, ne, klar.
Genau. Und diese Musik erzeugt einfach eine unglaubliche Spannung. Also dieses kurze Theme reicht schon und man weiß, okay, jetzt geht's los. Jetzt kommt irgendwas, was verdammt spannend ist. Und ich denke, dass diese Musik deswegen auch so gut mit diesem Film funktioniert hat. Es ist minimalistisch, aber es wirkt einfach und es wirkt sehr gut.
Das ist ja wie so eine komplette Konditionierung vom Zuschauer. Du weißt genau, wenn die Musik abspielt, irgendwas passiert da jetzt gleich. Ob du jetzt Michael siehst oder nicht, weißt du, das ist richtig smart gewesen. Ja, das ist geil.
Aber es ist auch ziemlich cool gemacht mit, es wird ja auch ab und zu abgespielt im Film, wenn halt nichts passiert, sondern einfach nur Suspense aufgebaut werden soll. Das ist halt auch cool.
Großartig.
Oder wenn du in der Ferne halt jemanden stehen siehst und du weißt nicht, ist das jetzt Michael, ist das nicht Michael, ist das William Shatner, ist das Captain Kirk? Man weiß es nicht.
Ja, voll. Ich lieb's. Also ich find's großartig.
Jen, du weißt, warum ich Captain Kirk gesagt hat, oder?
Ja, voll. Ich weiß.
Dann haust doch mal raus, weil das ist, also wenn man über Halloween spricht, dann muss man diesen Fakt natürlich auch nennen.
Ja, die Maske, Leute, die Maske. Es ist die Maske. Es war ursprünglich so eine Captain Kirk-Maske, die umfunktioniert wurde. Das war's schon. Ja, Leute, ja. Ich bin doch mal hier.
Das ist ja, lustig.
Der hat die Augen rausgeschnitten und hat die dann irgendwie
weiß gefärbt.
Ja, genau. So. Ja. Und die sollte so blassgrünliche Haut eines Menschen darstellen. Das hat nicht ganz funktioniert. Es wurde dann halt einfach diese weiße Maske mit dieser wilden Frisur da oben drauf. Diese Maske hat aber auch dazu geführt, dass es so eine unglaubliche Popularität bekommen hat. Denn das hat eben Michael Myers auch in einer Reihe mit eben einem Jason Voorhees oder einem Freddy Krueger gepackt, wo dann immer wieder die Frage kam, ich kenne das, wenn ich mit meiner Mutter mal einen Horrorfilm schaue oder so, dann kommt immer, wie sieht der Schauspieler eigentlich wirklich aus? Das macht das total interessant, wenn man, oder auch ein Leatherface, na, das sind alles maskierte Darsteller oder auch für Jen natürlich ein Ghostface, von denen man eigentlich nicht weiß, wie sie aussehen. Und gerade bei einem Michael Myers war das unglaublich wichtig oder halt so ein Mysterium.
Das finde ich übrigens super interessant, weil da kann man ewig drüber philosophieren oder diskutieren. Zum Beispiel, weil du Jen gesagt hast, bei Scream ist es ja wieder auch nur ein Mittel zum Zweck. Weil du immer, genau. Du erfährst ja immer, okay, im ersten Teil waren es ja Stu und
ja, Billy und Stu waren Billy die Killer. Billy und Stu,
genau, weil du erfährst es ja dann auch so, hallo Cindy, Sydney. Also, nicht Cindy. Cindy ist aus Scary Movie. Und das finde ich ganz geil, weil ich würde nämlich so weit gehen und zum Beispiel sagen, für die ist es halt eine Maskerade. Bei Halloween und bei Freitag der 13. würde ich sagen, ist halt diese Maske, die sie beide tragen, also bei Halloween ist es, bei Jason, also bei Freitag der 13. ist es dann ab dem dritten Teil, ist es halt diese Hockeymaske, weil davor hat er auch eine Tüte über dem Kopf zwischenzeitlich. Ja. Und bei Michael ist es halt immer diese Maske, weil du halt immer so dieses Gefühl hast, okay, das ist keine Maske, sondern das ist halt sein Gesicht, so ein bisschen.
Ja. Und das wird auch in späteren Teilen auch immer wieder verwendet, besonders eben bei Michael Myers, weil es ja auch Stellen gibt, an denen er keine Maske trägt. Ich erinnere mich da an Stellen zum Beispiel im Gefängnis mit Barney, hieß er, glaube ich, sein Wärter, den er da hatte, dem er nie was getan hat. Und da steht er auch ohne Maske, aber man sieht sein Gesicht nicht. Es wird immer geschickt ausgeblendet. Und das macht das alles so ein bisschen mystisch.
Ja. Wird es nicht jetzt in dem neuen dritten Teil, meine ich, da wird es doch gezeigt,
es
oder
wird,
nicht?
Es wird sogar lustigerweise, weil das Leute immer so, es gibt ja so ein paar Film, also Horrorfilm, Facts, die eigentlich falsch sind. Zum Beispiel, es heißt ja, dass Hannibal Lecter in Schweigen der Lämmer nie blinzelt. Tut er aber tatsächlich. Es gibt auch die Info, dass Michael Myers sein Gesicht nie zeigt. Tatsächlich sieht man sogar das Gesicht von Michael am Ende des ersten Films. Sogar. Tatsächlich. Also man sieht ihn schon. Das ist halt direkt am Ende. Man muss halt drauf achten, aber man sieht das Gesicht, wenn es auch nur von Bruchteil ist, aber man sieht tatsächlich das Gesicht von Michael Myers. So. Und ich würde aber tatsächlich eine Sache, die mir jetzt gerade noch einfällt, was die Masken angeht, okay, es macht's halt auch einfacher, wenn du halt Schauspieler casten willst bei Masken. So. Dann kannst du halt einfach jemand anders drunter stecken. Bei Jason war es halt die meiste Zeit Kane Hodder. Und Freddy ist halt, also ich kann mir einen Freddy Krueger, ich kann mir niemand anderes als Robert Englund als Freddy vorstellen, weil selbst Jack Earl Healy, der ja dann Freddy im Remake von 2010 gespielt hat, das hat ja überhaupt nicht funktioniert für mich.
Nee, Freddy war auch jemand, der bei dem ja auch stark mit dem Gesicht gespielt wurde. Also das der Pizza-Face. Hat ja durch Mimik und so weiter gespielt. Genau, das war da noch wichtig. Da war er halt entstellt einfach nur. Ne? Da war es keine richtige Maske, sondern es war ja sein Gesicht irgendwie.
Wollt ihr übrigens mein Lieblingszitat von Michael Myers hören?
Er hat was gesagt.
Ich wollte gerade sagen, ja, okay.
Wollt ihr es hören?
Ja.
Machst du jetzt so ein Grunzen? Okay, warte. Ja, dann lass mal hören.
So, wie fandet ihr es?
Oh, I knew it.
Ich glaube, er hat auch nie wirklich geredet, also da kann ich jetzt nichts großartig dazu sagen.
Also ein Goethe war er nicht,
das nee, muss man sagen. Nee, aber höchstens nee, da fällt nichts ein, was irgendwie lustig dazu wäre. Was ich aber sehr überraschend finde und was man auch heute noch erwähnen darf, ist, der Film hatte ein Budget von 300.000 US-Dollar. Und wisst ihr, wie viel der eingespielt hat?
41 Millionen.
70 Millionen sogar.
70 Boah. Millionen sogar.
Film was released by Compass International and Aquarius Releasing in October and grossed 70 million on a budget of 300.000 US Dollar. Becoming one of the most profitable independent films of all time. Das ist auch sehr wichtig. Der wurde tatsächlich unabhängig von den Studios produziert und das ist halt auch nochmal so eine Hausmarke. Und John Carpenter hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er, glaube ich, 10.000 Dollar bekommen für die Regie. Mal kurz, ich muss mal gucken, ob ich das nicht hier irgendwo noch habe. 10.000 Dollar bekommen, ich glaube eine Beteiligung.
1%.
10% Beteiligung, genau. Das hat ihn halt von heute auf morgen halt total zu einem richtigen, mega, super reichen Schauspieler. Ah, hier. Carpenter received $10,000 for directing, writing and composing the music, retaining rights to 10% of the film's profits. Das heißt, 10% von 300 Millionen ist nicht schlecht, würde ich sagen.
No. Inflationsbereinigt muss man ja sagen, diese 70 Millionen sind ja in den 70ern eingenommen worden. Das heißt, es ist heute ungefähr 230 Millionen oder sowas.
Keine Ahnung, das also, musst du wissen. Du bist unser Wetterexperte aus Schottland.
Nee, also das ist eine Menge Geld. Mhm. Also eine ganze Menge Geld gewesen.
Mhm. Was war denn Bitte?
Für 300.000, überlegt euch das mal, ne? Das ist weniger als ein Haus.
Ja, komm,
also,
ja,
das mal im Vergleich zu setzen. Ja, aber ne, also, Leute, ja? Krass, lasst mal einen Film drehen. Was ist da los?
In den späten 70ern hat man aber auch für 300.000 noch andere Häuser bekommen.
Ja, ja, klar.
Stimmt, ja.
Ich muss mal gucken. War nicht. Ach, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber kann es sein, dass es der erfolgreichste Independent-Film gewesen ist bis zum Release von Blair Witch Project? Boah, das müsste ich mal gucken.
Das ist gut, weil das ist durchaus möglich, ja.
Ich weiß, dass die meisten unabhängigen Filme, die so Kohle eingespielt haben, so unendlich megamäßig viel Kohle eingespielt haben, das waren meistens immer Horrorfilme. Ja, hier, genau, pass auf. Blair Witch Project wurde auf einem Originalbudget gearbeitet von $35.000 bis $60.000, hatte am Ende aber mit Marketing und allem Pipapo zwischen 200.000 und 57.000 gekostet. Man weiß es halt nicht so wirklich. Und hat aber dann später 250 Millionen gemacht.
Das ist auch schon ein starkes Stück.
Das ist. Ja.
Leute, Film drehen, ich sag euch.
Ja, aber dafür müssen wir was können.
Ich will immer noch einen Film drehen. Ich hab ja schon ein paar Kurzfilmideen im Hinterkopf, aber ich habe keine Leute, die mit mir drehen wollen. Jen, willst du mit mir drehen?
Okay, wir brauchen ein Kamerateam. Ja, easy. Das, sag Bescheid, ich bin so da.
Markus, bringst du die Maske mit? Ich habe Stroh schon hier.
Okay, super. Also, Jen ist dann auch dabei, weil ansonsten ist das.
Ich bin dann auch dabei, sehr, genau.
Ich bin die Jen, ich bin auch dabei. Und tot. Und am Ende ist sie der Mörder.
Ja, Plot-Twist.
Plot-Twist, sie ist gar nicht tot. Sie ist der Mörder. Sie, ja. sie hat sich umgebracht. Naja, genau.
Ja. Ich würde es jetzt zutrauen.
Ich will es halt, ich will irgendwann in meinem Leben werde ich noch einen Film drehen. Irgendwann. Und wenn es einfach nur auf der Straße irgendwelche Passanten belästigen ist. Ich will noch einen Film drehen. Irgendwann mal. Ah, je.
Finde ich sehr gut.
Ey,
sag Bescheid.
Ich meine nur solche Filme wie zum Beispiel halt hier Halloween haben es ja gezeigt, dass du mit wenig Budget, ja gut, verhältnismäßig wenig Budget, halt ein unfassbar geiles Ding halt auf die Beine stellst. Oder guck dir Paranormal Activity an. Guck dir Blair Witch Project an. Du schickst ein paar Leute mit einer Kamera in der Hand in den Wald und ab geht die Luzi so.
Genau. Weil man bei Halloween ja auch sagen muss, da würde ich das Indie-Film fast in Anführungszeichen setzen, denn es gab ja Finanziers dahinter.
Ja,
also es ist
aber
ja nicht
kein
so,
großes Studio, das ist halt das Wichtige.
Das stimmt, es gab kein großes Studio, aber der wurde ja trotzdem von diesem Jablans und diesem Arcade, wurde der ja finanziert. Die sind ja auf Carpenter dazugegangen und haben gesagt, hier, du kriegst von uns das Geld, mach einen Film draus. Mhm. Und,
aber trotzdem, du musst ja trotzdem gucken, wie viel Geld ist das in Relation zu einer Summe, die dir ein Studio zur Verfügung stellen kann. Das ist halt auch so der Punkt. Aber das kann ich nicht beurteilen. Ich habe zur damaligen Zeit noch nicht gelebt. Gott sei Dank. Nee. Aber auf jeden Fall, Halloween hat als Genrebegründer sehr viele Sachen ins Leben gerufen. Das muss man einfach nochmal hier festhalten. Michael Myers, haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, hat sich als der Serienkiller, also Filmserienkiller schlechthin entwickelt. Und es ist an sich dann auch aus Halloween eine Serie geworden. Wir haben unfassbar viele Filme. Ich glaube, es sind 13 Stück, wobei die tatsächlich sich aufspalten in verschiedene Timelines. Also da kommt auch wieder das Halloween-Multiverse kommt da zum Tragen. Und dann spaltet sich ja noch Halloween 3 davon ab. Und es gab jetzt auch vor kurzem mit Halloween, Halloween Kills und Halloween Ends eine Fortsetzung des Originalfilms, der alles, was nach Halloween 1 passiert ist, links liegen gelassen hat. Und das ist ja schon mal passiert. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Es war ja dann auch mit H20, glaube ich, passiert, der direkt auf dem zweiten fortgesetzt hat oder auf dem ersten. Ich habe doch letzte Woche sogar euch mal dieses Ding rumgeschickt. Das muss ich mal selbst reingucken in diese Timeline.
Oh ja, diese sehr verschachtelte Timeline, wo ich sofort aufgegeben habe.
Naja, so viel.
Da brauchen wir eigentlich mal so eine PowerPoint zu oder sowas,
also,
weißt du?
So viel ist das jetzt auch wieder nicht, Leute. Also kommt. Ja, das sind die ganzen. Warhammer-Anspielungen. Markus, ja auf, ich muss jetzt die Sachen suchen. Geh weg mit deinem Warhammer. So, Ja, nee, das war. Stimmt ja, Warhammer, was ist das denn?
Ich habe die Auflistung. Sie findet sich auf Wikipedia auch.
Ja, ich habe sie auch. Genau, ja. Also Halloween 1 und Halloween 2. Das sind halt direkte Fortsetzungen. Dann kommt Halloween 3, das ja komplett außen vor ist. Das Season of the Witch. Was eigentlich sehr interessant ist, weil über den will ich auch mal sprechen, weil der gar nicht mal so schlecht ist. Aber die Leute wissen halt eigentlich gar nicht so richtig, was geht denn da drin ab. Das ist eigentlich so eine Anthology-Serie, die auch zu Halloween gut passen würde. Dann kommt Halloween 4, Return of Michael Myers, direkt nach dem zweiten Teil. Halloween 5, The Revenge of Michael Myers. Und dann Halloween, The Curse of Michael Myers. Und dann ist die Geschichte, also diese Storyline der ersten 5 Filme ohne 3 abgeschlossen. Oder 6 Filme ohne 3 abgeschlossen. Wenn du aber dann zunächst zu dem Age 20 gehst, was du ja gesehen hast, Markus, als erstes, dann gehst du auf Halloween 1 und 2 und dann kommt, nach 2 kommt dann Age 20 und danach kommt dann Resurrection. War nicht Resurrection der, wo LL Cool J verprügelt wurde? Der mit den Webcams?
Oh, das war Busta Rhymes.
Ah, Busta Rhymes, genau. Das, also, ihr merkt schon, die Serie hat sich sehr komplett, ist sehr meandert.
Ja, und, wirklich sehr.
Und dann kam ja die Serie, also ich mach kurz die Timeline zu Ende, 2018 bis 2022 kam ja Halloween, Halloween Kills und Halloween Ends, die wiederum nicht auf Halloween 2 basieren, sondern auf Halloween 1. Das ist die dritte Timeline. Und dann gibt es noch eine alternative Zeitlinie, in der Halloween von 2007 und Halloween 2009, Halloween 2, das sind nämlich die Rob-Zombie-Filme. Und ich glaube, wenn du möchtest... Das
Multiverse.
Wenn, ja, das Michael... Das Myers-Verse. Das Myers-Verse. Oder sowas, keine Ahnung. Schlitzer-Universum. Wenn du willst, kannst du gerne noch ein paar Worte zu Halloween 1 und 2 verlieren von Rob-Zombie, weil ich finde, die sind eigentlich auch sehr, sehr cool geworden.
Ja, muss ich auch sagen. Der Ansatz da war, also zumindest in dem ersten, war es von Rob Zombie ja eben mehr von Michael Myers zu zeigen. Also der ging ja mit der Vision dran, dass man eben zu wenig von Michael Myers und seinem Umfeld erfahren hat in den Halloween-Filmen. Also ja, man kannte Laurie Strode, man kannte seine Geschwister, man wusste, dass er da geboren war in Haddonfield. Aber das hat so seine Entwicklung gezeigt. Ich meine, im größten Teil des ersten Films, ich glaube sogar im fast gesamten ersten Film, ist Michael halt eben noch das Kind. Und das beginnt dann, wie es halt eben aus einem Psychopathen-Lehrbuch ist, so ein Serienkiller-Lehrbuch. Ja, da wurden Tiere gequält, da wurden Tiere umgebracht, da werden andere gequält und dass es dann am Ende auch auf Mord hinausläuft.
Da
also
wird,
die Filme sind sehr viel.
Sorry, da muss ich ganz kurz. Da wird so viel geschrien in dem Film, dass es irgendwann ist ja, voll auf die Nerven gegangen.
Stimmt, Michael ist da auch ein sehr schreiendes Kind, das muss man dazu sagen. Aber ich halte
aber
das für.
Aber redet er trotzdem nicht, wa?
Doch.
Doch, er redet da in den
als
Film.
Kind zumindest. Fall. Als Kind zumindest.
Ja. Genau, als Erwachsener dann nicht mehr, nachdem er aus dem Gefängnis rauskommt, aber als Kind redet er. Okay. Und ich muss sagen, dass diese Reihe oder diese zwei Filme bieten halt viel Hintergrundgeschichte, die nicht mal unbedingt irgendwie in einem Widerspruch zu den Originalfilmen stehen, sondern ich sehe die immer so ein bisschen als Erweiterung. Also ich sehe die nicht unbedingt abgetrennt davon, sondern so als andere Vision mit einem anderen Fokus einfach auf den Charakteren oder zumindest auf dem Charakter Michael Myers.
Mhm. Er ist halt im Vergleich, wenn man Rob Zombie kennt, Haus der Tausend Leichen, dann, wie heißt denn der andere? Rob Zombie hat ja viele Horrorfilme gemacht. Er ist ja bekannt dafür, ja. Horrorfilme zu machen. Er hat einen meiner Lieblings-Sleeper-Hits gemacht, und zwar Lords of Salem. Kann ich sehr empfehlen. Der ist halt, ja, sehr weird, aber halt eigentlich auch ziemlich cool. Den mag ich wirklich sehr gerne. Und die Art und Weise, wie er Halloween inszeniert hat, ist halt komplett konträr zu dem, wie man halt Halloween 1978 aus der Feder von Carpenter erlebt hat. Die Carpenter-Variante ist eine sehr suspensereiche Verfilmung. Also Michael wird als bedrohlicher Schatten dargestellt. Er heißt ja auch gar nicht zunächst Michael Myers, sondern wird eigentlich hauptsächlich als The Shade genannt in den Abspannen. Das haben wir auch noch nicht erwähnt. Und in Halloween von Rob Zombie ist er halt am Anfang dieses komplett, das Kind, was halt durch sein Umfeld und seine Familie komplett kaputt gemacht wird. Ich glaube, wenn der in einer anderen Familie aufgewachsen wäre, wäre er halt nicht zu der Person geworden, die er ist. Aber er hat halt anscheinend auch die Veranlagung des Bösen in sich. So, und dann.
Ja, das, was Dr. Loomis in ihm gesehen hat, ist auch in dieser Reihe vorhanden.
Dr. Loomis, dargestellt übrigens von Andy McDowell, den man auch aus einem coolen Horrorfilm kennt, nämlich A Clockwork Orange, über den ich auch mal unbedingt mit euch reden möchte, von Stanley Kubrick. 78, glaube ich, nee, oder sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dann der erste Film sehr blutig. Also wenn Michael Myers da umgeht und Leute halt hops nimmt, dann geschieht das nicht einfach mal so, indem jemand in einen Schrank gesteckt wird, sondern dann wird jemand in den Schrank gesteckt, aber halt nur noch Torso, weil die restlichen Körperteile durch die Gegend fliegen, so im Endeffekt. Und das ist, ja, halt, das ist halt ein Riesenunterschied. Und Teil 2 ist halt noch krasser. Das ist halt so eine, da ist halt Michael einfach nur noch eine Abrissbirne, der halt von A nach B läuft und halt alles auf dem Weg über den Haufen schnetzelt, was halt wirklich bei 3 nicht auf dem Baum ist. Und selbst dann nimmt er den Baum noch auseinander und dann holt er sich das Opfer. Also Teil 2 ist wirklich nur noch einfach eine blutige Masse. Wer sowas mag, ist halt auch mal ein anderer Ansatz, so finde ich. Der ist halt noch mal, ja, krasser halt, als Halloween es ja eigentlich gewesen ist.
Hast du auch tatsächlich mit dem Casting? Ja, mach erst.
Shit. Ist der in den Rob-Zombie-Filmen nicht auch so gefühlt 2,50 Meter groß? Ich habe
genau,
die beiden
darauf,
tatsächlich
darauf
geskippt,
ich
muss
hinaus.
Ich sagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, er ist so eine Abrissbirne.
Genau, genau. Okay, ja, krass.
Er wird ja auch in den Rob-Zombie-Filmen als Erwachsener von Tyler Mane dargestellt. Ja. Und das ist ja ein ehemaliger Wrestler.
Ja,
das
genau.
War,
ja.
Big Sky oder Nitron hieß der. In der WCW und also der ist schon etwas größer als hier Nick Castle, ne?
Ja,
muss man einfach sagen,
safe.
Also der ist schon ein Brocken, ne? Ja. Und das passt dann eben auch.
Ja, ich wollte sagen, das passt halt wirklich echt gut dann halt rein, weil du halt merkst, okay, er ist halt dieses Kind, dieses geistesgestörte Kind gewesen und dann wird er halt so einem geistesgestörten Muskelprotz. Also ich glaube, die haben ihn irgendwie mit Steroide gefüttert in der Klinik. Ja, also, anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Ja, ja, also der, ich weiß nicht, sie werden ihm ja auch keine Waffen oder sowas gegeben haben oder irgendwie großartig was zum Trainieren. Also ich sag mal, Calisthenics funktionieren. Ne?
Der Typ ist eine Waffe.
Sein linker Arm heißt Arnold, sein rechter Arm heißt Sylvester.
Ja, genau. Blitz und Donner.
Blitz und Donner. Und wenn sie zusammenkommen, macht's Clap. Nein, auf jeden Fall unterschiedliche Filme mit unterschiedlicher Herangehensweise, mit unterschiedlichem Ausgang, muss man ganz ehrlich sagen. Aber sie haben halt beide, also ich gehe jetzt mal von Halloween 1 und Halloween 1 von Rob Zombie aus, haben beide ihren Charme und man kann sich beide noch angucken, weil sie halt einfach was sehr Unterschiedliches zu bieten haben. Wie schon erwähnt, das Original von 78 ist halt mehr auf Suspense, auf Grusel und dann halt mit diesen wenigen Schockmomenten, weil man darf nicht vergessen, das, was 1978 gruselig war, ist heutzutage, ja, das wird man wahrscheinlich einer Katze vorsetzen, weil die das angucken kann, so harmlos ist das gefühlt. Aber damals muss es halt wirklich so richtig krass gewesen sein und dementsprechend ist es halt auch zu Recht, meiner Meinung nach, ein Film, den man heute noch gucken kann und auch ein waschechter Horrorfilm-Klassiker.
Ja, auf jeden Fall.
Wir müssen aber über eine Szene mal reden, gleich.
Ja, bitte.
Über die Szene, ihr erinnert euch, wo Michael in dem Bettlaken da stand, wo der da, ich weiß nicht mehr, wann die Szene war, ich glaube, das war relativ in der Mitte, ich konnte nicht mehr. Also das war die einzige Szene, wo ich mich richtig weggeschmissen habe vor Lachen, ne? Ich konnte nicht mehr, wo der da das Bettlaken drüber geschmissen hatte und so eine Brille oder sowas auf hatte.
Ah, stimmt. War das aber nicht das Kostüm von einem Freund von Laurie und er hat sich dann halt einfach als das verkleidet?
Genau, oh mein Gott. Oh
ja, okay,
Leute,
das war
ein Knüller.
Es war halt ein bisschen, sagen wir mal, bisschen, wie nennt man das denn? Panne. Aber, es hat funktioniert.
Grandios. War großartig. Ohne Witz, war großartig.
Mit dieser Brille, ja. Ich schau mir gerade ein Bild davon. Toll. Das ist völlig absurd. Ey, das ist mein neues Kostüm. Ich glaube, so gehe ich an Halloween nächste Woche.
Ja, und dann sagst du einfach, du bist Michael Myers.
Genau,
und die Leute, die es checken, du weißt, das sind die OG-Fans.
Es gibt sogar Statuenfiguren, so Actionfiguren, die einfach nur aus dem bestehen. Ich schicke euch das mal, das müsst ihr gesehen haben. Völlig absurd. Nee, aber auf jeden Fall, ja, man hat sich natürlich halt auch viel einfallen lassen müssen, weil, wie schon erwähnt, es waren nur $300.000 Budget zur Hand. Und wenn du halt mal so eine Stelle hast, um einfach mal ein bisschen Zeit zu machen oder halt 5 Minuten irgendwie abfilmen kannst, dann warum nicht? Zieh dir ein verdammtes Bett, eine Bettdecke über den Kopf und eine Sonnenbrille oder Brille drauf, was halt völlig bescheuert aussieht.
Aber es hat funktioniert.
Es hat funktioniert, das ist halt der Punkt. Und der Film war ja wirklich erfolgreich genug, dass man ihn heute auch noch kennt, liebt und immer wieder anschaut. Und gerade der Name ist halt einfach Gold, wenn du überlegst, dass wir jetzt halt nächste Woche haben wieder Halloween und wir reden halt über verdammt nochmal Halloween.
Ja, obwohl der Film nichts, aber auch gar nichts mit Halloween zu tun hat.
Das würde ich gerne, anfechten.
Ui.
Genau, weil zum einen ist es, wenn ich mich recht entsinne, an Halloween oder um Halloween herum, in der Nacht von Halloween 1963
passiert,
killt Michael Myers seine Schwester, Judith.
Ja,
genau.
Das stimmt.
Also es passiert an Halloween dementsprechend und dann kommt er nach 15 Jahren, kommt er wieder zurück und sagt, ich bin wieder da oder sagt halt, und alle sagen, er ist wieder da. So im Endeffekt und das ist halt an Halloween so.
Das stimmt, aber das ist auch das Einzige. Also natürlich wird in den späteren Teilen dann versucht, irgendwie da eine Verbindung zu Samhain herzustellen, also dem keltischen Ursprüngen.
Ach Gott, ja, das ist die erste Story.
Das Halloween. Das, was dann auch so irgendwie,
Hat er nicht später noch irgendwie ein Kind besessen oder sowas? Ich weiß es gar nicht
mehr. Ja, genau. Und da wurde dann irgendwie versucht, noch so eine mythologische Erklärung herbeizuholen. Aber ursprünglich sollten diese Filme ja, also das, was John Carpenter und Deborah Hilde angefangen haben zu schreiben, der sollte ja The Babysitter Murders heißen.
Ja, okay. Ja, cool. Gut, dass sie es nicht so genannt haben. Also hands down, Leute.
Hat Urban Jablans, einer der
Geldgeber.
Leute, die. Genau, einer der Geldgeber hat dann gesagt: Naja, der Film spielt dann Halloween, nennt ihn doch Halloween. Und daraufhin wurde es geändert. Und ich bin sehr froh über diese Intervention, denn ein Film, der The Babysitter Murders heißt, ich glaube, ich hätte ihn nicht ernst nehmen
können. Das wäre so ein typischer 80er-Jahre-Slash, also B-Movie-Slasher-Name. Ja. Sowas wie The Toxic Avengers, The Babysitter Murders. Oder The Grocery Shopper Killer. Oder The Grocery Slasher. Ja. Sowas
im Endeffekt. Das klingt wie ein Fall in L.A. Noir. Also ganz ehrlich, das ist einfach so eine Episode in so einem Detektiv-Noir-Thriller aus den 30ern. The Babysitter Murders. Ja, da könnte das perfekt reinpassen.
In Schwarz-Weiß.
Ja, wie so eine Headline. Nee, Halloween war schon eine sehr gute Wahl.
Ja.
Also, sehr gute Wahl.
Hat sich dann halt auch zu einem 13-Film umfassenden Franchise entwickelt, von dem die meisten eher Miss sind, aber wenige Hit sind. Und ich glaube, mit diesen Worten können wir das auch langsam noch beschließen, weil ich finde, Halloween 1 ist ein fantastischer Film. Den sollte man sich auf jeden Fall jetzt, ob ihr den Podcast nach Halloween hört, an Halloween hört, vor Halloween hört, schaut euch den Film an. Er geht auch nicht mal lange. Es sind 92 Minuten, Freunde der Sonne. 92 Minuten, das ist ein Fußballspiel mit Nachspielzeit ohne Pause.
Ja. Wie lange brauche ich morgens, um mein Outfit auch zusammenzustellen?
Nee, wie lang geht eine Partie Warhammer 40k?
3 Stunden.
Ja, okay. Also 92 Minuten, das ist eine Runde Commander bei Magic. Ist eh cooler als Warhammer. Nein, ist es nicht. Das ist anders cool. So.
Ich habe weggehört gerade.
Er hat gerade weggehört, genau. Markus ist unser Imperator hier im Podcast. Ja, ich rede wir. Genau, aber ich glaube, wenn ihr nichts irgendwie dem Ganzen hinzuzufügen habt, dann haben wir es auch mal für heute, oder?
Ja. Schaut euch einfach den Film an, Leute. Der ist wirklich gut. Kann man auch jetzt noch schauen.
Ja.
Er ist ein bisschen cringe an manchen Stellen, muss ich sagen, wenn man den heutzutage schaut. Also da denkt man sich schon so, aber noch sehr gut schaubar trotzdem.
Genau, eine Sache, die man sich auf jeden Fall von dem Gedanken lösen muss, das kenne ich doch alles schon, das habe ich doch alles so schon gesehen. Ja, natürlich habt ihr das gesehen, weil dieser Film das Ganze begründet hat. Also löst euch von dem Gedanken, das kenne ich schon, das geht doch so, und dann passiert denn das. Ja, macht, ja, mein Gott, dann ist das halt so, aber schaut ihn euch einfach an, lasst ihn auf euch wirken und dann schreibt uns doch am besten in den Kommentare auf Xbox, auf Xbox, auf X oder wo auch
immer. Auf
Instagram X. Schreibt uns einfach, wie ihr den findet, gefunden habt. Und dann reden wir vielleicht in Zukunft auch nochmal über Halloween 3, 2, 5, 6, 12, 9, 8 und 7. Ja.
Und dann müssen wir auch kurz zum Schluss dann überlegen, oder wenn ihr die Filme schaut, oder vielleicht sogar die weiteren Filme schaut,
ja,
ob Ron Gilbert und Tim Schafer nicht vielleicht große Halloween-Fans waren und bei der Benennung der Monkey-Island-Serie sich sehr von diesen Film haben inspirieren lassen. Denn es gibt LeChuck's Revenge, The Curse of Monkey Island und Return to Monkey Island. Und es gibt irgendwie bei Halloween auch.
Das habe ich vorhin vorgelesen.
Ja, genau. The Revenge of Michael Myers, The Curse of Michael Myers und so weiter. Also ich glaube, dass das schon irgendwie zusammenhängt. Und wir werden noch rausfinden, warum.
Direkt mal da anrufen.
Komplett.
Hallo.
Hallo, habt ihr gerade eine Kickstarter-Kampagne am Start? Nein? Dann lasst uns mal kurz quatschen. Ja, genau. Ja. Nee, aber wie immer, Freunde da draußen, ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder am Start seid. Dann geht's ja nämlich mit einem nächsten John Carpenter-Film hier über die Bühne. Nämlich, wir reden über Das Ding aus einer anderen Welt, The Thing oder das Remake von Who Goes There, wenn man so weit zurückgehen möchte. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ich sage an dieser Stelle ganz lieben Dank an Jen, ganz lieben Dank an Markus und wünsche euch allen da draußen fröhliche Weihnachten, ist falsch, Happy Halloween.
Sammelt viele Süßigkeiten, Leute. Erschreckt ein paar Kinder. Macht immer Spaß.
Sammelt viele Süßigkeiten, erschreckt ein paar Kinder und denkt dran, euch immer zu verkleiden, damit die Geister der Toten des letzten Jahres euch nicht erkennen können.
Das war Wettermann Markus aus Schottland. Danke euch und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
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 Jumpscare FM, der Podcast über Horrorfilme.